Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seit meine Frau und ich geheiratet haben, sind viele Jahre vergangen, schon einiges mehr als 30 Jahre. Und seitdem habe ich viele, viele Hochzeiten erlebt. Bei Freunden, als Gemeindepastor, in der Verwandtschaft, auch zwei unserer Kinder haben geheiratet. Und für diese Zeit, die ich dadurch ganz gut überblicke, kann ich sagen, es hat sich, was Hochzeiten angeht, ganz schön viel verändert. Es hat sich viel verändert, wo gefeiert wird, es hat sich viel verändert, wie gefeiert wird und noch viele, viele andere Sachen. Im Predigttext auch eine Hochzeit im Mittelpunkt. Und die ist nicht 30, 40 Jahre her, sondern 2000 Jahre her. Und die ist nicht in unserem Kulturkreis, sondern in einem ganz anderen. Von daher ganz andere Hochzeitsbräuche. Und vermutlich, wenn man den Predigttext hört, dann kommt man an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ins Schwimmen. Hochzeit, Braut, Bräutigam, viele Veränderungen, aber es ist auch etwas gleich geblieben. Ich glaube, es ist gleich geblieben, dass es einfach ein super festlicher Tag ist. Dass es auch ein Tag ist, wo zumindest die Erwartung ist, dass er schön ist und möglicherweise sogar der schönste Tag, aber eben auch das. Hochzeit, Braut, Bräutigam, in der Bibel immer wieder ein Bild. Ein Bild für den Glauben, für die Verbindung von Jesus und seiner Gemeinde und von Jesus und seinen Gemeindegliedern. Auch in diesem Gleichnis ist das ein bisschen so. Ich lese aus Matthäus 25. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen. Oh ja, gerne. Dann wird das Himmelreich, erzählt Jesus, gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von unserem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr, wir bitten dich, segne unser Reden und Hören. Amen. Ja, stundenlanges Warten, schlafende Brautjungfern, lautes Rufen, verschlossene Tür. Was war da los? Wie gesagt, die Hochzeitsbräuche verändern sich in 30, 40 Jahren, aber in 2000 Jahren natürlich noch mehr. Es ist gar nicht so ganz einfach, das bis ins Letzte rauszukriegen, wie es war, aber so ungefähr könnte man sich's wohl vorstellen. Ein Dorf irgendwo in Israel, im Land des Volkes Gottes, ein Dorf vielleicht nicht besonders groß, eine Dorfstraße, an einem Ende das Haus des Bräutigams, am anderen Ende das Haus der Braut und irgendwo in dem Dorf auf dieser Straße die Brautjungfern. Und es ist warm. Es ist warm, dass man sich auf der Straße aufhalten kann, dass man da eine ganze Zeit lang sein kann, auch wenn schon Abend geworden ist, wenn es dunkel geworden ist. Und man kennt sich. Man weiß, was los ist. Man weiß, hier ist Hochzeit. Und man weiß auch, wie das geht. Die 10 Brautjungfern sind da, aber der Bräutigam nicht. Wo ist der? Der ist ziemlich wahrscheinlich im Haus der Braut, im Haus der Schwiegereltern, da, wo sie eben herkommt. Und das dauert. Und das dauert. Begrüßung, wie geht es dir? Die Kleidung, gucken, da was zu sagen. Vielleicht schon mal ein Gläschen getrunken, Geschichten aus der Kindheit, wie es wohl werden wird in der Ehe. Und dann wird verhandelt um die Morgengabe, Brautpreis. Und für den Bräutigam ist die Sache gar nicht so leicht. Wenn er sozusagen den Preis runterhandelt, dann würde er damit die Missachtung seiner Braut zum Ausdruck bringen. Wenn er richtig viel bietet, um zu zeigen, wie viel es ihm wert ist, sind die beiden vielleicht schon pleite, wenn es gerade losgeht. Und es dauert. Und wenn es zu schnell gehen würde, wäre das Ganze von beiden Seiten auch eine Geringachtung der Braut bzw. der Tochter des Schwiegervaters. Und irgendwann versiegt das Gespräch bei den Brautjungfern. Es war ein harter Tag, vermutlich auch ein langer, und sie nicken ein, die 5 Törichten, die 5 Klugen auch. Und dann ist es soweit, die Tür öffnet sich, endlich ist er da, der Bräutigam. Lautes Rufen, Schreie, und wer eben noch geschlafen hat, der ist jetzt hellwach, und es gibt Freudenschreie und es gibt Jubelrufe und es gibt Licht. Und das ist ganz wichtig, es muss Licht sein. Ein Dunkel-Munkel-Weg für den Bräutigam auf der Straße durchs Dorf, das ginge gar nicht, das wäre eine kräftige Beleidigung. Und jetzt beginnt das Problem. Die einen, die Klugen, haben ihre Lampe, aber sie haben auch einen Krug mit Ersatzöl. Sie wussten ja von den Hochzeitsbräuchen und sie wussten, das kann und das muss eigentlich auch lange dauern. Die anderen, die Törichten, hatten ja Lampen, aber extra Öl jetzt nicht. Und als sie vom Kaufmann kommen, der Zug längst vorbei. Ihr Licht hat gefehlt. Ihr Licht konnte den Weg des Bräutigams nicht hell machen. Für die Törichten, die ohne Licht waren, ist es zu spät. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns gucken, da steckt eine ganze Menge drin, 4 Gedanken, oder es ist ja Hochzeit, 4 Schmuckstücke oder 4 Perlen. Nummer 1. Das Bild, das Jesus gebraucht, nicht massenhaft, aber immer wieder und an wichtigen Stellen kommt das Bild von der Hochzeit. Das Gleichnis von Braut und Bräutigam. Jesus gebraucht es eben zum Beispiel hier in diesem Predigttext. Die Bibel, ich habe gestern bei der Bibelarbeit ein bisschen gezittert. Ach, okay, da geht es jetzt auch um Hochzeit, wie viel Überschneidung gibt es. Aber ich glaube, es war eine gute Vorbereitung. Wir haben gesehen, dieses Bild oder nicht nur das Bild, auch die Wirklichkeit von Hochzeit und Braut und Bräutigam, auch im Alten Testament und bis ganz am Ende des Neuen Testamentes, bis auf die letzte Seite der Bibel, immer wieder dieses Bild. Wofür? Immer wieder für Jesus und wir als Gemeinde. Und als Einzelne, ich glaube. Was ist eigentlich Glaube? Und ich hoffe, dass es uns immer wieder passiert, dass Menschen, die an dem Punkt unsicher sind, fragen, du sag mal, was ist denn nun Glaube? Oder dass wir mit Menschen sie ins Gespräch bringen und ein Anliegen für sie haben und ihnen einfach zeigen möchten, was ist Glaube. Und dann kann das sein, dass es ganz schön schwierig wird und dass wir anfangen mit Sätzen, die etwas länger sind und die so eine leichte Immanuel Kant-Tendenz haben, mit vielen Kommas und so. Und vielleicht könnten wir einfach von diesem Bild erzählen. Das ist Glauben. Braut und Bräutigam. Freude. Glaube ist Freude, nicht nur, aber auch. Glaube, das ist eine lebendige Beziehung und eine mit Verbindlichkeit, eben nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern eine, die ganz, ganz lange und verbindlich ist und auf der Erde kein Ende hat. Füreinander Dasein, ein Bild für Glauben, füreinander Dasein, Verbindlichkeit, Intimität. Und wann das Ganze? 24 Stunden am Tag mit ihm, wie Braut und Bräutigam. 7 Tage die Woche mit ihm, das ist Glaube, wie Braut und Bräutigam. Wie waren eure letzten 7 Tage? Was ist in den letzten 7 Tagen alles passiert? Vielleicht wunderschöne Dinge mit ihm. Anstrengende Momente, solche, die man gar nicht haben will, und auch die waren mit ihm. Enttäuschung über andere, tiefe Enttäuschung. Vielleicht noch tiefere über mich selbst, mit ihm zusammen. Sonnenschein, Schuld und Vergebung und das alles mit ihm. Das ist Glaube. Nummer 2. Die 5 Frauen, die töricht, nicht dumm, sondern töricht. Die Sache endet dramatisch. Sie sind draußen vor der Tür. Sie bitten, dass sie reinkommen. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Was ist das? Warum das? Lasst uns genau gucken. Die 5 kennen die Hochzeitsbräute. Sie wissen, wie das geht. Sie wissen, dass das lange dauert. Und sie wissen, dass es gar nicht geht. Dass es dann, wenn der Zug durchs Dorf geht, dunkel ist. Oder dämmerig ist. Oder so ein bisschen beleuchtet. Sie sehen, dass die anderen einen Krug dabei haben. Was ist das bei ihnen? Was ist so anders? Ich glaube, was bei ihnen anders ist, sie sind dabei, aber irgendwie nur ein bisschen. Sie machen mit, aber vielleicht, weil die anderen eben mitmachen und man das halt so macht im Dorf. Sie halten sich an die Spielregeln, aber nicht viel mehr als das, und nicht zu viel. Und wenn er kommt, dann werden sie mitjubeln, aber nicht ganz so laut. Und jedenfalls nichts extra. Keine Hand zu viel. Kein extra Krug, damit er nicht umkippt. Oder vielleicht was rausschwappt und dann irgendwie einen Fleck macht oder so. Vielleicht kann man ja später noch losgehen, kann noch was holen, bloß kein Stress. Und ich frage mich, ob sie sich, wenn sie denn doch reingekommen wären in den schönen, festlich geschmückten Saal, wo gefeiert wird, ob sie sich überhaupt da wohlgefühlt hätten oder ob sie vielleicht nur irgendwie so ein bisschen mitgefeiert hätten, nur so dabei. Was ist bei ihnen so anders? Jesus deutet und sagt, lässt den Bräutigam sagen, deutet, indem er den Bräutigam sagen lässt, ich kenne euch nicht. Er hätte vielleicht auch sagen können, ihr kennt mich nicht. Natürlich kannten sie ihren Namen, seinen Namen. Im Dorf kannte man sich. Natürlich kannten sie seinen Namen. Aber sie wollten nicht mehr. Und alles das, was dazugehört, Freude, Verbindlichkeit, füreinander Dasein, das wollten sie nicht. Und Jesus ruft am Ende, wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und wir dürfen uns einreihen. Wir dürfen uns einreihen bei den 5 klugen Jungfrauen, die ganze Zeit dabei sein wollten, die den extra Krug mithaben, ein bisschen extra Öl und die auf jeden Fall und auf gar keinen Fall geht es anders, den Weg hell machen. Ja, manchmal wird beim Glauben was rausschwappen. Ja, manchmal wird beim Glauben, wird er irgendwie unangenehme Flecke machen, aufs Kleid, auf den Anzug. Vermutlich wird sogar mal was umkippen. Ja, dann muss man es wieder auffüllen. Aber wir sind bei ihm. Und wir sind bei ihm und werden mit ihm unterwegs sein und er bei uns. Nummer 3, Zahlen und oben auf dem Pferd. Das Gleichnis ist ja nicht, dass wir die Hochzeitsbräuche von Israel kennenlernen, sondern geht auch nicht unbedingt nur darum, dass man weiß, wann der Bräutigam kommt und wie, sondern es geht letztlich darum, Jesus kommt. Jesus kommt. Bei der Predigtvorbereitung habe ich gelesen, das Neue Testament hat 240 Kapitel. Und in diesen 240 Kapiteln, ich habe nicht nachgezählt, sollen 300 Hinweise sein darauf, dass Jesus wiederkommt. 300 Hinweise. Manchmal sicherlich klein und versteckt, manchmal so deutlich, dass man es gar nicht überlesen kann. 300 Mal bereit sein. Warum 300 Mal? Ich glaube, als Hilfe. Als Hilfe, dass wir erinnert werden und als Hilfe, dass wir oben bleiben. Was meine ich damit? Oben bleiben auf dem Pferd. Gestern in der Arbeitsgruppe ging es ja auch um das Kommen des Herrn. Es ging um den Bräutigam. Ein Ausleger, ich fasse das mal so mit meinen Worten zusammen, der hat gesagt, bei diesem Thema ist es ungefähr so, als würde man auf einem Pferd oder Esel oder was auch immer sitzen. Es wäre gut, wenn man oben sitzen bleibt. Man kann aber auch auf der einen Seite runterrutschen und man kann auch auf der anderen Seite runterrutschen. Die eine Seite, das sind die Endzeitspekulationen. Da ist eine besondere Stelle und es ist wichtig, auch die besonderen Stellen anzugucken und darüber nachzudenken. Was passiert dann, dass besondere Stellen immer mehr Raum einnehmen, dass sie immer mehr Zeit wollen, dass sie immer mehr Gedanken wollen und kaum noch Platz für das normale Leben, für das wir ja auch zuständig sind. Oder umgekehrt auf der anderen Seite vom Pferd rutschen oder vom Esel. Dass das normale Leben so viel Platz einnimmt, dass die normalen Dinge, die wir ja alle irgendwie auch haben und für die wir auch zuständig sind, so viel Platz einnehmen, dass für den wiederkommenden Herrn kaum noch Platz da ist, vielleicht sogar keiner. 300 Erinnerungen. Liebe Schwestern und Brüder, 300 Erinnerungen, 300 Ermutigungen, oben zu bleiben. Nicht auf der einen Seite herunterzurutschen, auch nicht auf der anderen. Und oben, da wackelt es manchmal. Und oben kommt man manchmal ganz schön ins Schleudern, das gehört dazu. Aber oben bleiben. Der vierte und letzte Gedanke. Was passiert eigentlich, als es endlich soweit ist? Da in der Nacht, von der Predigttext erzählt. Klar, sie machen ihre Lampen fertig und sie rufen und sie machen den Weg hell. Aber es ist noch etwas. Sie sind bereit, sie sind aufgeregt. Aber es ist noch etwas. Was ist jetzt? Sie sehen. Sie sehen ihn. Das ist der große Moment. Sie sehen ihn. Liebe Schwestern und Brüder, wann wird Jesus Christus kommen? Wann wird der König der Könige kommen? Heute noch? Heute um 14.35 Uhr? Oder vielleicht morgen? Oder vielleicht in 2,5 Jahren? Oder erst, wenn mein irdisches Leben schon längst vorbei ist? Egal. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Jetzt kenne ich ihn. Jetzt weiß ich von ihm. Jetzt lebe ich mit ihm. Aber dann werde ich ihn sehen. Jetzt kennst du ihn. Jetzt weißt du von ihm. Jetzt lebst du mit ihm. Aber dann wirst du ihn sehen. Und ich möchte ihn dann so sehen, wie die 5 klugen Jungfrauen. Sie haben geschlafen, aber sie waren bereit. Und sie konnten sofort vollen Herzens mitjubeln. Ich möchte ihn dann so sehen wie die 5 klugen Jungfrauen. Und nicht so, dass ich denke, okay, das muss ich erst noch verstecken. Und die Internetseite muss ich erst noch schließen. Und das muss ich noch erledigen. Und dieses und jedes. Und dann könnte ich irgendwie bereit sein. Nicht so, sondern ganz offen und voller Freude. Endlich ist er da. Endlich sehe ich ihn. Lasst uns immer mehr dafür bereit werden und ablegen, was dem entgegensteht. Denn eins ist sicher, Jesus kommt wieder und es ist nahe. Amen.